In dieser Folge spreche ich mit Dr. Wilfried Kraus über das Thema Holdingstruktur, denn er ist Steuerberater und Rechtsanwalt und kann hier ganz tolle und intensive Einblicke geben in die Struktur, in die Art und Weise des Aufbaus, aber auch in die Notwendigkeit und vor allem erzählt er uns, für wen denn das Ganze überhaupt sinnvoll ist. Hört rein, lasst euch inspirieren, viel Spaß dabei. Herzlich willkommen bei Cash & Cappuccino, der Unternehmerpodcast von Shuttle Capital. Schön, dass ihr dabei seid. So, Wilfried, schön, dass du heute da bist. Ich freue mich sehr auf die Folge mit dir. Wir werden uns heute ja dem Thema Holding und Holdingstrukturen widmen. Stell dich doch kurz mal vor und erzähl zwei, drei Sätze über dich.
Ja, für diejenigen, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Dr. Wilfried Kraus. Ich bin Rechtsanwalt und Steuerberater aus Nürnberg und Gründer der Kanzlei Kraus Tax Legal GmbH. Wir beschäftigen uns hauptsächlich mit der Erstellung von steueroptimierten Konzepten, sowohl im Zusammenhang mit im unternehmerischen Bereich als auch im Privatbereich, und erstellen auch die notwendigen Verträge zur Umsetzung dieser steueroptimierten Konzepte und begleiten unsere Mandanten auch langfristig bei den laufenden steuerlichen Angelegenheiten, zum Beispiel Jahresabschlusserstellung, betriebliche Steuererklärungen. In den Bereichen sind wir auch ausgezeichnet worden, im Handelsblatt zum Beispiel und im Focus Money Magazin, als eine der besten Kanzleien in Deutschland. Und in den Bereichen haben wir auch schon mehrere Artikel in Fachzeitschriften veröffentlicht. Und
ja, also, das ist das, was wir tun, ja. Freut mich sehr, dass das heute geklappt hat. Und da teilen wir uns ja auch die Einschätzung zu der Branche, wie man auch Mandanten beraten sollte. Freut mich auch immer sehr, da Gleichgesinnte zu finden, dass man sich da versteht und auf einem Level ist. Jetzt vielleicht, also erstmal lass dir den Cappuccino übrigens schmecken. Das ist
danke.
Auch Teil des Ganzen. Exzellent, ja. Sehr gut, Teil des ganzen Konzepts. So, jetzt lass uns doch gerne mal anfangen mit und direkt reinstarten in das Thema Holdingstrukturen und anfangen mit, was ist denn eigentlich eine Holding? Was ist eine Holdingstruktur? Viele, wahrscheinlich alle, die irgendwie unternehmerisch tätig sind, haben das schon mal gehört, vielleicht sogar auch schon umgesetzt. Aber vielleicht mal in deinen Worten, wie würdest du das am besten beschreiben und erklären?
Ja, also ganz allgemein gesagt versteht man unter einer Holdingstruktur, dass eine Holdinggesellschaft als Muttergesellschaft an einer oder mehreren anderen Gesellschaften beteiligt ist, in der Regel als Mehrheitsgesellschafter. In der Standardform einer Holdingstruktur ist es häufig so, dass die Muttergesellschaft als GmbH organisiert ist und auch die operativ tätigen Gesellschaften, also die Tochtergesellschaften dieser Holding, ebenfalls als GmbH organisiert sind. Die Holdinggesellschaft ist nicht operativ tätig, sondern hält nur die Beteiligungen. In manchen Fällen können da Serviceleistungen, Dienstleistungen noch erbracht werden gegenüber den Tochtergesellschaften. Im Standardfall ist es relativ einfach strukturiert. Ja. Es gibt ansonsten auch noch die Möglichkeit von doppelstöckigen Holdingstrukturen. Dass zwei Holdings übereinander gestaltet werden, also als obere Holdinggesellschaft eine Personengesellschaft strukturiert wird, die Anteile an einer Unterholdinggesellschaft in der Form von einer GmbH hält. Das hat dann zum Beispiel Vorteile, wenn der Gesellschafter zum Beispiel ins Ausland wegziehen möchte und dadurch nach geeigneten Mitteln benötigt, um eine sogenannte Wegzugsbesteuerung zu verhindern.
Ja, spannend. Ich glaube auch gerade in meiner Beratung ist es oftmals Thema und kommt auf den Tisch, gerade wenn Steuerberater vielleicht sowas auch empfehlen. Steuerberater, die auch gestalterisch tätig sind, so wie du und wie ihr. Jetzt hast du schon ein paar Sachen angesprochen, wann eine Holding vielleicht Sinn machen könnte, gerade die doppelstöckige, aber generell für wen ist jetzt so eine Holdingstruktur das Mittel der Wahl? Also wem würdest du auch sowas empfehlen? Was muss dein Mandant erfüllen, dass er dafür in Frage kommt?
Ja, also die grundsätzliche Voraussetzung, dass das steuerlich Sinn macht, ist, dass im unternehmerischen Bereich ein größerer Gewinn erzielt wird, als der Unternehmer für die private Lebensführung benötigt. Denn wenn jetzt in der Standardsituation ohne Holdinggesellschaft der Unternehmer tätig wird als Einzelunternehmer oder als durch eine GmbH ohne Holding und die Gewinne dadurch voll ausgeschüttet werden oder an ihnen selbst oder die Gewinne persönlich erzielt als Einzelunternehmer, kommt es zu einer höheren Besteuerung. Und der Steuervorteil der Holding ergibt sich vor allem dann, wenn Gewinne thesauriert werden können. Nämlich dann,
Und steuergestundet, ne? Dadurch, also
dadurch entsteht der Steuerstundungseffekt, genau. Weil auf Ebene der operativen GmbH findet der Besteuerung in Höhe von, mit einem Steuersatz von ca. 30% statt. Im Detail ist das abhängig vom Sitz der Gesellschaft, weil sich das auf die Höhe des Gewerbesteuersatzes auswirkt. Und die Gewinnausschüttung an die Holding GmbH wird nur mit ca. 1,5% steuerlich belastet.
Die ist nahezu steuerfrei, ja? Wenn gewisse Voraussetzungen erfüllt sind, ich glaube, gewisse Anzahl an Firmenanteile von der Tochtergesellschaft, richtig?
Ja, also bei Gewinnausschüttungen ist es erforderlich, dass eine Beteiligungsquote von 10% besteht.
Hatte ich richtig.
Mindestbeteiligungsquote, also bei Streubesitzdividenden, also bei Aktien, gilt die Steuerbefreiung nicht.
Weil man da in der Regel weniger als 10% Aktien, hat, ne? Weil man da in der Regel weniger als 10%
besitzt. Weniger als 10%, aber bei den klassischen Holdingstrukturen, wo eben die Mehrheitsbeteiligung oder gar eine 100% Beteiligung an der operativen GmbH besteht, ist es eben möglich, die Gewinne der GmbH nahezu steuerfrei an die Holding auszuschütten und sozusagen dann auch vor Haftungsrisiken abzuschirmen und vor Haftungsrisiken zu schützen. Und eine Ausschüttung an den Gesellschafter persönlich würde dann nochmal zu ca. 26% belastet werden. Also das heißt, wenn die Gewinne auf Ebene der Holding thesauriert werden, findet eine günstigere Besteuerung statt.
Natürlich, irgendwann ist dann schon das Ziel, die auch dann zu entnehmen oder für die Altersvorsorge zu verwenden.
Irgendwann, aber wenn es soweit ist, aber wobei es da auch wieder Strategien gibt, eine günstigere Besteuerung, vor allem bei einer, wie soll man sagen, bei einer Ausschüttung über mehrere Jahre hinweg herzustellen. Aber dadurch, dass eben Gewinne bei der Holding zunächst steuerfrei oder nahezu steuerfrei thesauriert werden können, kann man eben große Liquiditätsvorteile herstellen und man hat dann eben auch große Vorteile bei neuen Investments und wirtschaftlich gesehen eine Art Zinseszinseffekt.
Ja. Klar, also das genauso beraten wir es ja auch, natürlich nicht so empfänglich wie du, weil du bist ja in der Ausgestaltung der Mann, der das macht und hast da die Expertise und kennst dich aus. Jetzt hattest du schon das Thema Haftung angesprochen, was ich immer sehr, sehr stark auch im Vordergrund sehe, wenn es um Thema Holding geht. Wie ist da deine Meinung zu? Also gerade sind Wörter gefallen wie operativ, also die Firma, die eigentlich das Geschäft macht, die Umsätze generiert, die Mitarbeiter bezahlt und wo unterm Strich dann was hängen bleibt. Und darüber würde dann die Holding stehen. Wie ist es da genau haftungstechnisch? Also vielleicht kannst du da mal ein Wort zu verlieren.
Ja, also beim Unternehmen, welches als GmbH organisiert ist, haftet der Gesellschafter nicht für die Schulden und Verbindlichkeiten der GmbH.
Also das bedeutet, eine eigenständige
juristische Person. Und im Regelfall findet keine Haftung statt. In Ausnahmefällen ist das denkbar.
Was wären so Ausnahmefälle?
Also das ist bei Managementfehlern oder bei schädlichen Eingriffen, bei vorsätzlichen Handeln, bei vorsätzlichen Schädigungen durch einen Gesellschafter wäre sowas denkbar. Aber das sind Extremfälle, die sehr selten vorkommen. Wenn jetzt jedenfalls das operative Geschäft aufgrund einer schlechten wirtschaftlichen Situation sozusagen leidet und unter Insolvenzsituation eintritt bei einer operativen Gesellschaft, würden also haftungsmäßig weder die Holding betroffen sein, noch Schwestergesellschaften, also andere Gesellschaften der Holding. Insofern hat man da eine gute und effektive Abschirmwirkung vor Risiken, vor unternehmerischen Risiken.
Das ist natürlich das, was man möchte. Vielleicht an dieser Stelle, was hältst du von der Unternehmerlegende Wolfgang Krupp von Trigema? Der hat ja immer wieder so ein Thema auch aufgebracht, dass Unternehmer, die quasi die Haftung selber wollen und für sich eingehen als EK oder Einzelunternehmen, einen Steuerrabatt kriegen sollten. Was vielleicht so, passt ja an der Stelle vielleicht ganz gut dazu. Was hältst du von solchen Aussagen? Weil wenn natürlich die Sache der Holding ist, man spart Steuern, man spart Haftung oder man geht Haftung eben nicht ein. Mhm. Würdest du das begrüßen, wenn es sowas gäbe? Natürlich sehr hypothetisch, weil
es mit dem. Ja, das ist ein Stück weit eine politische Entscheidung. Ja. Und ich meine, Wolfgang Krupp ist ja zwar sehr erfolgreich, aber etwas speziell und möglicherweise nicht mehr in allen Punkten so zeitgemäß. Ja,
das
ist natürlich auch Einstellungsfrage, ne, ob man eben solche Risiken persönlich in Kauf nehmen möchte oder nicht. Ja, die meisten schützen ihr Vermögen lieber. Ja, also wenn man ja eben auch mal als Einzelunternehmer tätig wird, dann haftet man ja persönlich mit seinem ganzen Vermögen, auch mit dem ganzen Privatvermögen. Und ob man das wirklich machen sollte, das ist eine Entscheidung vom, vom Unternehmer selbst, aber die meisten achten da eher auf den Vermögensschutz.
Ja, also,
was ich persönlich auch empfehlen, also wir empfehlen immer
ja, klar.
Eine vorsichtige Strukturierung und möglichst niedrige Haftungsrisiken zu nehmen. Ja.
Absolut, also wir sind ja auch großer Freund von Eigenverantwortung. Ich glaube, da sind wir uns auch einig. Das heißt, wir müssen mit dem arbeiten, was wir haben.
Ja.
Und zurzeit ist es halt so, dass es da keinen Steuerrabatt gäbe. Im Gegenteil, man spart sich sogar etwas, wenn man eben Strukturen wie eben zum Beispiel eine Holdingstruktur wählt.
Ja.
Aber ja, so ganz abwegig, viele auch vielleicht abwegigere Ideen, aber ganz abwegig finde ich das eigentlich nicht, dass man sagt, wenn ich die Haftung selber eingehe, möchte ich dafür einen Steuerrabatt bekommen. In der Realität sieht es ja genau andersrum aus. Aber das würde jetzt zu weit führen.
Das kommt immer drauf an. Also wenn jetzt bei der Holdingstruktur alle Gewinne an den Gesellschafter voll ausgeschüttet werden würden oder auch bei einer Beteiligung an einer GmbH, wäre der Steuersatz auch etwas höher insgesamt.
Klar.
Na, als jetzt in der Situation, dass der Unternehmer als Einzelunternehmer oder als Gesellschafter einer Personengesellschaft agiert. Als Einzelunternehmer oder als Gesellschafter von einer Personengesellschaft hat man einen Steuersatz inklusive Solidaritätszuschlag von bis zu ca. 47,5% aktuell.
Ja.
Ja. Und das ist zwar etwas niedriger als bei einer GmbH oder Holdingstruktur für den Fall, dass eine Vollausschüttung der Gewinne stattfindet.
Immer dann,
aber es ist natürlich deutlich höher als in der Situation in der Holdingstruktur, wenn die Gewinne thesauriert werden und reinvestiert werden.
Ja, ja,
also für den Fall, dass eben der Unternehmer Gewinne erzielt, die über den Bedarf seiner persönlichen Lebensführung hinausgehen, macht die Holdingstruktur steuerlich Sinn.
Richtig, ne?
Das ist eben der entscheidende Punkt.
Ja, und ich würde dann auch zu weit gehen, wenn wir uns da philosophisch und auch politisch drüber unterhalten, aber das ist eigentlich eine Aufgabe, die nicht wir haben, sondern die an anderer Stelle gelöst werden müsste.
Ja.
An sich fände ich die Idee ganz charmant irgendwie zu sagen, ich übernehme Haftung und kriege dafür irgendwie einen Rabatt.
Ja.
Aber ja, noch ist es nicht so und deswegen Eigenverantwortung. Ne? Wir arbeiten mit dem, was da ist und da sagst du ganz richtig, wenn die, wie führst du es mal aus? Ich glaube, der Satz ist sehr prägnant, wenn man nur eine Sache heute mitnimmt, dann den. Wenn die Gewinne den persönlichen Lebensstandard übersteigen, dann macht es Sinn, eine Holding zu gründen.
Absolut.
Ja. Ja. So, dann vielleicht noch zum nächsten Punkt. Du hast jetzt gemeint, oder wir haben jetzt gerade schon besprochen, für wen die Holding relevant ist und ab wann das in Frage kommt. Wenn man jetzt sich entscheidet, ich möchte sowas haben, also ich habe sowas noch nicht, habe aber vielleicht eine Personengesellschaft oder bin noch gänzlich vor Gründung, wie geht man sowas am besten an? Also wie funktioniert das im Ablauf, organisatorisch? Nimm uns da mal mit in so einen Prozess.
Ja, also das Einfachste ist natürlich, die Holdingstruktur aufzusetzen, wenn man am Beginn der unternehmerischen Aktivität steht. Ne, dann ist es das gängige Vorgehen, dass eben zuerst die Holding GmbH gegründet wird. Die Holding GmbH muss ein Mindeststammkapital von 25.000 Euro haben, wobei die Hälfte davon mindestens einbezahlt werden muss, also mindestens 12.500 Euro. Es muss, um die operative GmbH auch noch zu gründen, muss es etwas mehr sein. Also man wird dann vielleicht dann von einem Kapitalbedarf von ca. 15.000 bis 20.000 Euro reden, um die Struktur aufzusetzen, weil es ist so, dass das Kapital, welches bei der Holding GmbH eingezahlt wird, gleich verwendet werden kann. Das bedeutet, die Holding, die kann mit dem Stammkapital, welches eingezahlt wird, das Kapital kann gleich verwendet werden, um die operative GmbH zu gründen. Ja, also die Holding GmbH kann die 12.500, die sie noch aus ihrer eigenen Gründung an Cash hat, zur Gründung der operativen GmbH verwenden. Und insofern kann man eben diese Holdingstruktur für unternehmerische Aktivitäten, welche neu aufgesetzt werden, relativ schnell aufsetzen und effizient und kostengünstig.
Und also es geht los, die Muttergesellschaft wird gegründet, klar, macht doch Sinn, weil die muss ja dann die Anteile an der Tochter, an der operativen Gesellschaft halten.
Ja.
Wie ist so der zeitliche Ablauf? Also Notartermine müssen natürlich stattfinden. Wie wäre so eine Timeline, wenn du sie mal zeichnen müsstest?
Ja, also pro Gesellschaftsgründung mit einem Gesellschafter muss man vielleicht mit einer Timeline von circa 4 Wochen rechnen. Ja, also vielleicht bis man den Notartermin hat. Ja, und man muss damit rechnen aktuell, dass es vielleicht nach dem Notartermin 2 bis 3 Wochen dauert, bis eine Gesellschaft eingetragen ist im Handelsregister. Zwischenzeitlich muss auch noch das Bankkonto eröffnet werden. Das hängt dann ein bisschen von der Geschwindigkeit auch
klar.
Von der Bank ab, je nachdem, wie schnell die Bank in der Lage ist, das Bankkonto zu eröffnen. Das ist ja erforderlich, um das Stammkapital einzuzahlen. Und Man beginnt üblicherweise die operative GmbH erst dann zu gründen, wenn die Holding ihrerseits im Handelsregister eingetragen ist. Also muss man für den kompletten Prozess vielleicht mit 2 bis 3 Monaten rechnen.
Ja, das hätte ich so
auch bis alles passiert ist, bis beide Gesellschaften im Handelsregister eingetragen sind, nacheinander, ja, und Bankkonten eröffnet sind, muss man damit rechnen.
Jetzt macht es natürlich Sinn, gerade aus Gründen der Einfachheit und der Strukturierung, dass man es am Anfang macht, also dass man die Holdingstruktur aufsetzt, die operative drunter schaltet und dann geht's los. Jetzt wollen viele natürlich, gerade wenn sie vielleicht in die, hören ja auch einige davon bestimmt heute zu, die irgendwie sich mit dem Gedanken beschäftigen, selbstständig zu werden, ins Unternehmertum zu starten, sträuben sich ja oftmals gegen dieses ganz große Rad gleich. Ne? Also die wollen vielleicht erstmal einfach, macht ja auch durchaus Sinn, in vielen Fällen erstmal mit dem Gewerbe anmelden und einfach ganz normal starten. Was würde da dafür sprechen? Oder anders gesagt, hätten die dann auch eine gute Möglichkeit im Nachhinein das umzuwandeln?
Ja, auch da gibt es Möglichkeiten. Aber ist natürlich dann mit etwas mehr Aufwand verbunden als in der Situation, dass es gleich von vornherein als Holding aufgesetzt wird. Aber man kann es durchaus machen. Also es gibt da dabei auch einige steuerliche Fallstricke zu beachten, einige Themen steuerlicher Art. Das bisher bestehende Einzelunternehmen oder die Personengesellschaft, je nachdem wie der Unternehmer bisher agiert, muss dann sauber eben auf in die GmbH-Struktur integriert werden. Wenn man diese Spezialvoraussetzungen, die sich steuerlich aus dem Umwandlungssteuergesetz ergeben, nicht beachtet, besteht eben das Risiko, dass das Finanzamt dann einen Verkauf des bisherigen Unternehmens zum Verkehrswert annimmt. Ja, und das würde dann eine Besteuerung auslösen, obwohl der Unternehmer gar keinen Cash erhalten hat.
Also, ja, also das hätte dann Veräußerungsgewinn da gar nicht stattgefunden,
ja, genau. Hätte eigentlich gar nicht geflossen. Das hätte dann tatsächlich gravierende Steuernachteile zur Folge, wenn man eben diese Spezialvoraussetzungen nicht beachtet. Und wenn man es aber richtig macht, dann wird man in aller Regel ohne Steuerbelastung seine aktuelle unternehmerische Organisation in so eine Holdingstruktur implementieren können. Darüber hinaus hat man weitere organisatorische Themen ja zu beachten, was den Geschäftsablauf angeht und so weiter. Man muss halt die Dinge umstellen auf die GmbH-Struktur, Verträge gegebenenfalls umstellen.
Weil schon mit etwas Aufwand verbunden, aber ist an sich möglich.
Aber das alles in den Griff zu bekommen, ja.
Also man, es wird einfach komplizierter, ne? Gerade wenn das Einzelunternehmen oder die Personengesellschaft einen ganz guten Job gemacht hat,
so ist es.
Dann wird es eigentlich umso interessanter und wahrscheinlich schwieriger, da auch einiges zu strukturieren im Nachhinein.
Ja.
Wie läuft es in deiner oder in eurer Beratung so ab, wenn Mandanten zu euch kommen, die vielleicht gerade gründen wollen? Gibt es ja bestimmt auch den einen oder anderen, den du dann da berätst. Würdest du den dann immer gleich zu einer Holdingstruktur raten oder würdest du dir immer so anschauen, was hat er denn eigentlich vor? Und manchmal im Zweifel auch sagen, ey, fang lieber einfach mit einer normalen Selbstständigkeit an, also mit einem Einzelunternehmen und dann schauen wir mal.
Ja, das hängt ein Stück weit auch vom Businessplan und von den Perspektiven des jeweiligen Unternehmers an. Wenn man jetzt absieht, dass der jeweilige Unternehmer ein stark wachsendes Geschäft haben wird und relativ oder in einem absehbaren Zeitraum ordentliche Gewinne erzielen wird, die eben den Bedarf seiner privaten Lebensführung übersteigen, ja, dann macht es durchaus Sinn, von Anfang an gleich die Holdingstruktur aufzusetzen. Ja, wenn die Situation nicht ganz klar ist, wenn er vielleicht auch nicht dauerhaft vorhat, am Markt zu bleiben, dann kann man vielleicht erstmal abwarten, wie sich das entwickelt. Aber gerade jetzt bei jüngeren, dynamischen Unternehmern, die wo es eben absehbar ist, dass Gewinne sich steigern, und dass der Unternehmer noch lange Zeit unternehmerisch tätig ist, dann macht es durchaus Sinn, schon frühzeitig und unkompliziert gleich die richtige Struktur aufzusetzen.
Ja, da müssen wir uns auch nochmal unterhalten, weil du weißt ja, wir organisiert sind als GmbH und Co. KG. Hatte ein paar andere Gründe am Anfang, aber ich glaube, die Umwandlung könnte ja da auch durchaus Sinn machen. Ne? Da hatten wir schon mal das eine andere Gespräch, wo wir uns drüber unterhalten haben.
Ja, du bist ja auch einer von den dynamischen,
jungen, dynamischen,
dynamischen, wachstumsstarken Unternehmern, die noch länger, die am Anfang der Karriere sind im Prinzip, wo noch Jahrzehnte sich entwickeln und da macht es auf jeden Fall Sinn, ja.
Ja, nee, da werde ich auf deinen Rat auch hören, da unterhalten wir uns sicherlich demnächst. Dann lass uns mal noch auf einen Punkt zu sprechen kommen, der schon kurz von dir angesprochen wurde, und zwar Fallstricke. Das heißt, was kann man da alles falsch machen? Du hast schon eine Sache erwähnt. Wenn das Einzelunternehmen gut lief, ich das dann umwandeln möchte, fällt unter Umständen eine Steuer auf einen Gewinn an, den ich nie real gemacht habe. Das ist schon mal ein Problem, was auftreten kann. Deswegen früh drum kümmern, habe ich vor, was Großes und lange Beständiges zu bauen, dann beschäftige dich am besten gleich damit, ne? So ja. Zum Thema Holding. Aber was sind denn so weitere Fallstricke, auf die man achten muss? Vielleicht auch im Vorhinein, auch wenn man wirklich es gut angeht und sagt, vor der Gründung, ich baue gleich eine Holdingstruktur, was sind da Fallstricke, auf die man schauen muss auf jeden Fall?
Also jetzt bei der Umwandlung von Bestandsunternehmen? Oder?
Auch ganz am Anfang. Also wir haben jetzt den Prozess besprochen. Klar, du machst die Muttergesellschaft, machst die Operative. Ja. Gibt es da irgendwelche Geschichten, die schieflaufen könnten? Oder ist es eigentlich ein recht einfacher,
also bei der Neugründung ist der Prozess eigentlich relativ simpel.
Okay. Ja. Also da kann man eigentlich...
Also man muss eben abwarten, das Geschäft zu beginnen, bis eben die Handelsregistereintragungen erfolgt sind. Ansonsten hat man da wieder private Haftungsrisiken.
Ja, klar.
Ja, wenn man vor den jeweiligen Handelsregister...
Aber das gilt ja für jede GmbH,
die Anmeldungen aktiv wird. Ja, aber ansonsten ist es eigentlich eine relativ simple Möglichkeit, so aktiv zu werden. Ja, da sind die Fallstricke relativ niedrig. Ja.
Also eigentlich...
Also komplizierter ist es immer erst, wenn man die bestehenden Organisationen umwandelt. Aber wie gesagt, also das ist auch immer alles in den Griff zu bekommen, ja, wenn man die Voraussetzungen kennt.
Was sind da so die Voraussetzungen?
Die Spezialitäten, das hängt jetzt zum Beispiel auch wieder vom Einzelfall ab. Ne? Das hängt davon ab, wie das Unternehmen das bisher organisiert ist, als Einzelunternehmen, als Personengesellschafter, um vielleicht auch Immobilien in der Gesellschaft sich befinden. Ja, ob Verlustvorträge da sind, ob Arbeitnehmer übertragen werden müssen. Also gibt es verschiedene Dinge, ne, die da drin sind. Bei Immobilien, es ist immer ein Thema, was gewerbesteuerliche Aspekte zum Beispiel betrifft. Dann müssen aktuelle Bilanzen erstellt sein. Ja, man braucht bei der Übertragung, bei der Reorganisation von einem Einzelunternehmen zum Beispiel eine Schlussbilanz zum Stichtag. In der Regel ist es das Kalenderjahresende. Ja, und ja,
also dann, und dann kann es gelingen.
Auch noch, ja.
Ja, also wieder mal auch interessant, deswegen wird es deinen Job auch lange geben und ihn macht sowieso sehr individuell, ne? Also da muss man dann wieder prüfen, muss schauen und ja, wahrscheinlich sich selber daran zu trauen, ist wenig ratsam in der Regel, weil doch ja einige Dinge zu beachten sind. Jetzt hast du ein Thema schon angesprochen, Immobilien und Thema Gewerbesteuer, die eben nicht anfällt in einer Holdingstruktur oder generell in der GmbH.
Gerade haben wir das Thema Grunderwerbsteuer, ne?
Ja.
Das habe ich angesprochen.
Das sind Themen,
die sind zu beachten bei der Übertragung oder bei der Reorganisation von einem bestehenden Unternehmen auf die Holding. Aber Gewerbesteuer ist ein anderes Thema und da ist die Situation so, dass es ja durchaus auch häufig sinnvoll ist, wenn thesaurierte Gewinne auf Ebene der Holding, also Gewinne, die aus dem operativen Geschäft entstehen und an die Holding ausgeschüttet werden und nur mit einem niedrigen Steuersatz belastet werden, reinvestiert werden. Häufig wollen Unternehmer solche Gewinne in Immobilien reinvestieren, in Anlageimmobilien. Und da gibt es auch wieder die Möglichkeit, dass diese Immobilien in separaten Immobiliengesellschaften erworben werden und dort eine Gewerbesteuerfreiheit in Anspruch genommen wird. Also die sogenannte gewerbesteuerliche Kürzung für Vermietungseinkünfte oder auch für Veräußerungsgewinne, also für Gewinne aus der Veräußerung von Immobilien ist es auch möglich. Und das führt dazu, dass eben Gewinne bei dieser Immobiliengesellschaft dann gegebenenfalls nur mit 15% besteuert werden. Nur mit Körperschaftssteuer und ohne Gewerbesteuer.
Die vermögensverwaltende GmbH ist ja auch bei uns dann das Thema und die ist oftmals ja als Holding strukturiert, ne? Und da werden dann die operativen Gewinne quasi hin verschoben, um aus der Haftung rauszugehen. Das ist eigentlich so mit der größte Vorteil, den ich sehe, und natürlich thesaurieren, ne? Dass man sagt, ich spare mir Steuern eine Zeit lang und die wird zwar irgendwann fällig, aber in der Zwischenzeit kann quasi die gesparte Steuer für mich arbeiten.
Genau.
Ob jetzt, wie natürlich bei uns, wo der Fokus auf Aktien-ETF-Portfolios liegt, aber natürlich durchaus auch Immobilien, oder ob das anders wie arbeitet, aber eigentlich es liegen zu lassen, ist seltenst der cleverste.
Genau so ist es, ja. Also in der Regel wird es dann so gemacht eben, dass der Gewinn, der in die Holding ausgeschüttet wird, auf eine separate Immobiliengesellschaft verlagert wird. Also die Holding selbst kauft in der Regel nicht die Immobilien, weil da würden dann auch wieder Haftungsrisiken bestehen und sämtliche Beteiligungsgesellschaften in das Haftungsrisiko einbezogen werden. Deswegen separiert man diese Immobilieninvestments in der Regel.
Hätte ich eine doppelstöckige Holding, dann wäre das eigentlich auch schon wieder einfacher, ne? Sowas zu strukturieren wahrscheinlich.
Ja, wobei Man sollte da immer aufpassen, jedenfalls, dass keine Gesellschaft Risikoinvestments oder Immobilieninvestments macht, die ihrerseits Beteiligungen hat. Ne? Immer dann, wenn eine Holdinggesellschaft was anderes macht, als nur Beteiligungen zu halten, entstehen wieder Haftungsrisiken für sämtliche Assets und für sämtliche Beteiligungen der Holding.
Also würdest du quasi Immobilien outsourcen, auslagern aus vielleicht Aktienportfolios? Also würdest du da zwei
gegebenenfalls, ja, also es kommt da wieder auf den Einzelfall an.
Ob sich lohnt.
Aber häufig wird es eben so gemacht, wir empfehlen das häufig, dass eben die Holding eine separate Gesellschaft für Immobilien gründet und dann entweder das Cash, welches die Holding hat, als Gesellschafterdarlehen an die Immobiliengesellschaft weiterreicht oder als Einlage, je nachdem.
Mhm. Was sind noch Anwendungsbereiche für die Holding und Investment? Also ich habe ja schon angesprochen.
Aktien natürlich haben
wir, genau, was wir dann auch uns
oftmals anschauen. Bei Aktien besteht da die Möglichkeit, Verkaufsgewinne auch weitgehend steuerfrei zu nehmen. Ja? Also im Privatbereich unterliegen ja zum Beispiel Aktiengewinne einem Steuersatz von ca. 26% inklusive Solidaritätszuschlag, Abgeltungssteuersatz. Ja?
Führungssteuer dann noch, also wenn man da noch drin wäre, ne, dann
genau.
Noch mehr.
Und wenn eine GmbH, eine Holding oder separate Aktien-Investment-GmbH diese Verkaufsgewinne erzielt, dann werden die Gewinne eben nur mit einem Steuersatz von ca. 1,5% belastet. Ja, und das ist halt schon ein großer Vorteil. Ja. Wir haben es gerade schon mal angesprochen, was Dividenden angeht. Ist es aber so, ne, dass Dividenden von börsennotierten Aktiengesellschaften aber nicht der Steuerbefreiung unterliegen. Also das heißt, die würden dann bei der GmbH auch mit ca. 30% besteuert werden. Und deswegen wird es häufig auch so gemacht, oder wir empfehlen das häufig, dass der Unternehmer Investments in Aktien, die erheblich Dividenden ausschütten, ja, also in typische Dividendenpapiere privat
geht,
macht. Ja. Ansonsten käme es vielleicht zu einer Doppelbesteuerung irgendwann, zu einer höheren Besteuerung und eben speziell Aktien, die keine hohen Dividendenausschüttungen oder gar keine Dividendenausschüttungen erwarten lassen, in der GmbH macht. Also Beispiele sind ja jetzt vor allem zum Beispiel diese Magnificent Seven, ja, die Big Seven aus USA, die schütten wenig Dividenden aus.
Und wenn die aber irgendwann anfangen, dann haben wir ein Problem.
Aber hohe Veräußerungsgewinne, wer da investiert ist, hat hohe Veräußerungsgewinne und wer die Aktien in einer GmbH hat, der kann die Gewinne nahezu steuerfrei einfahren.
Gibt es Vorabpauschalen in einer Holding GmbH? Also sind Vorabpauschalen zu zahlen?
Ja, auch das ist möglich. Ja, bei Fonds ist das.
Genau, bei Fonds gibt es ja, also kommt darauf an, in was die investieren, ne? Immer so Teilfreistellungen auch. Ja. Aber ja, interesting. Wie würde denn jetzt auch wieder, um auf die Praxis zurückzukommen, wie würde denn die Finanzierung von so einer Holding aussehen? Das heißt, was kostet mich das im Jahr? Was sind Themen, die ich da beachten muss? Auch vielleicht so, es gibt bestimmt eine Range, klar, manche sind umfangreicher in der Beratung, manche sind nicht ganz so umfangreich, aber Bilanz muss mit Sicherheit erstellt werden, klar, ist eine
GmbH. Also jede GmbH braucht jährlich eine Bilanz, einen Jahresabschluss, ja, und die Steuererklärungen, ne? Da geht die Körperschaftsteuererklärung, Gewerbesteuererklärung, Umsatzsteuererklärung, gegebenenfalls, und der Umfang und die Komplexität hängt immer vom Einzelfall ab. Aber in der Regel lassen sich Holding GmbHs an sich relativ einfach bearbeiten. Ja, also die haben in der Regel einen relativ niedrigen Aufwand zur Folge, weil die ja kein unternehmerisches Geschäft betreiben. Die betreiben kein aktives Geschäft. Der größere Aufwand ist ja immer für die operativen Einheiten.
Klar, absolut. Ja, da geht mehr rein und mehr raus.
Die operativen Einheiten wesentlich mehr. Aber wie viel das genau ist, hängt immer vom Einzelfall ab. Das kann man ja jetzt nicht so pauschal sagen.
Aber du meinst schon, also die Aussage vom Anfang steht, wenn deine Gewinne den täglichen Lebensbedarf, jetzt kriegst du nicht mehr ganz genau zusammen, aber den Bedarf für die private Buchführung quasi übersteigt, dann lohnt sich eine Holding. Das nehme ich auch heute so mit.
Genau, das ist, als Faustregel kann man das so sagen.
Ja. Das ist ein spannender Punkt, den ich auch oft durchdenke und mich mit beschäftige. Wie würde denn so ein Entsparen von so einer Holding funktionieren? Du meintest, es gibt ein paar Möglichkeiten, das über mehrere Jahre zu strecken. Aber wie würde denn sowas in der Praxis ausschauen können? Weil natürlich, ich habe einen Steuerstundungseffekt, die Steuer, die ich mir eben spare, kann in der Zwischenzeit für mich arbeiten und mir ja durch gute Investments Gewinne erwirtschaften und Rendite bringen. Aber irgendwann muss ich ja und will ja auch an das Geld ran. Wie ist da so dein Vorgehen oder wie wäre so deine Empfehlung, sich damit zu, auch wieder sehr individuell, nehme ich an, aber was gibt es da vielleicht für verschiedene Wege? Kannst mal da ein paar Sachen
skizzieren. Es gibt auch die Möglichkeit zum Beispiel, dass die Holdinggesellschaft ein Darlehen an den Gesellschafter ausreicht. Mhm. Ja, wenn jetzt da erheblich Gewinne aufgelaufen sind in der Holding und der Gesellschafter möchte diese Gewinne irgendwann mal privat nutzen, weil er es zum Beispiel für private Immobilie benötigt oder für andere Dinge, für Yachten oder ähnliches, mhm. Ja, dann ist es ermöglicht, dass die Holding ein Darlehen an den Gesellschafter gewährt. Ja, da braucht man zwar kleine Verzinsung dafür, ja, aus steuerlichen Gründen, um eben verdeckte Gewinnausschüttungen zu vermeiden, mhm. Aber die Steuerbelastung ist natürlich dann immer noch deutlich niedriger, sehr viel niedriger, als wenn die Gewinne ausgeschüttet werden würden. Ja, klar. Weil man eben keine Ausschüttungsbesteuerung hat. Ja, und das ist dann eine Möglichkeit auch zum Beispiel die Gewinne zu nutzen. Ansonsten gibt es auch die Möglichkeit, zum Beispiel, wenn der Unternehmer nicht mehr aktiv ist, sich über mehrere Jahre Rentenzahlungen später zu generieren, ja, Renten, die dann auch günstiger besteuert werden könnten. Ja, das ist denkbar. Es ist denkbar, dass Anteile an der Holding auch zugunsten der nächsten Generation übertragen werden, also verschenkt werden an Kinder. Mhm. Ja, da gibt es auch Möglichkeiten, das schenkungssteuerlich optimiert zu machen.
Lass mich meine Frage, unter bestimmten Voraussetzungen. Höhere Freibeträge, oder? Bei GmbHs, wenn ich die...
Ja, also die Freibeträge sind immer gleich. Also wenn Schenkungen an Kinder vorgenommen werden, dann ist der Freibetrag immer 400.000 Euro pro Kind.
Ist es nicht bei GmbHs anders
strukturiert? Und entsteht alle 10 Jahre. Mhm. Bei GmbHs ist der Freibetrag genauso. Allerdings gibt es da die Möglichkeit, dass Betriebsvermögen steuerfrei verschenkt werden kann unter bestimmten Voraussetzungen. Also wenn jetzt kein Verwaltungsvermögen, also nicht Cash zum Beispiel oder Vermietungsimmobilien vorliegen, sondern wenn es jetzt um ein operatives Betriebsvermögen geht, dann kann von vornherein das Betriebsvermögen schenkungssteuerfrei übertragen werden unter bestimmten Voraussetzungen, auch wenn es mehrere Millionen sind.
Aber kann das Betriebsvermögen nicht zum Beispiel ein ETF-Portfolio sein, was eben für mich arbeitet? Das ist ja, oder ist das schwierig zu deklarieren, weil es zu liquide ist?
Das ist in der Regel ist es schwierig.
Weil es eben sofort verfügbar wäre, wenn ich wollte, ne? Und Betriebsvermögen ja in der Regel nicht. Und, ja, interessant. Ja, hättest du noch einen Punkt, der spannend wäre in Bezug auf Holding, den wir noch nicht genannt hätten? Also in der Anfangszeit, wo es eben darum geht, Gewinne thesaurierend zu parken oder umzuschichten, dann während der Zeit natürlich geht es um die Verwaltung, das gute Investieren. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, der mir natürlich dann auch am Herzen liegt, immer wieder anzusprechen und auch darüber aufzuklären, dass das wirklich ein Weg sein kann für Unternehmen, die eben vor allem hohe Gewinne wirtschaften. Den moralischen Aspekt haben wir kurz besprochen, dass wir natürlich eigenverantwortlich sind und mit dem arbeiten müssen, jetzt vor allem auch du in deinem Alltag, mit dem, was da ist, dass eben keinen Steuerrabatt gäbe und auch kein Erleichterungen, sondern im Gegenteil, du haftest weniger und sparst Steuern, deswegen macht eine Holding doppelt Sinn in der Regel. Gibt es irgendwas, was wir vergessen haben?
Du Thema. Hast es, glaube ich, schon gut zusammengefasst. Also es sind viele Vorteile. Voraussetzung ist immer, dass ein gewisser unternehmerischer Gewinn erzielt wird, eben die private Lebensführung, die Kosten der privaten Lebensführung übersteigt. Ja, dann hat man eben Steuervorteile im Thesaurierungsfall. Man hat Vorteile, was Haftungsrisiken angeht. Man hat mit der Holdinggesellschaft eine sehr gute Investitionsplattform, was Immobilieninvestments angeht, was Aktieninvestments angeht, was auch unternehmerische Expansionsmöglichkeiten angeht. Mhm. Man kann unter der Holdinggesellschaft Beteiligungen in Auslandsgesellschaften halten, eventuell auch in niedriger besteuerten Ländern und da gewisse Steuergefälle nutzen. Also es hat viele Vorteile. Wenn der Unternehmer ins Ausland geht, sollte er doppelstöckige Holdingstruktur aufsetzen, um sich vor einer möglichen Wegzugsbesteuerung zu schützen. Also es ist durchaus, sofern eben die Perspektiven bestehen, dass in einem gewissen Mindestumfang die Gewinne erzielt werden und thesauriert werden, eine gute Organisationsform
ja,
und effiziente Organisationsform.
Es leuchtet absolut ein. Ich glaube, ich habe heute auch ein bisschen was mitgenommen für meinen eigenen Weg auch. Und Wir unterhalten uns ja öfter über genau diese Themen, aber natürlich dann so in geballter Form ist nochmal auf mich spannend zu hören, was denn so die ganzen Vorteile im Detail sind. Mir war natürlich vieles bewusst, was die Investmentseite betrifft, weil ich da dann oft involviert bin und war. Aber ja, war cool, wieder ein paar neue Dinge zu lernen. Vielleicht noch eine interessante Frage, die auch irgendwie damit reinspielt. Du meintest private Lebensführung. Wenn ich jetzt einen sehr extravaganten Lebensstil pflege, macht es ja unter Umständen trotzdem nicht unbedingt Sinn, mir das dann als Gehalt auszubezahlen. Gibt es da so eine Faustregel, die du oder die ihr da propagiert, was so eine sinnvolle Gehaltshöhe ist für einen GmbH-Geschäftsführer, der auch gleichzeitig Gesellschafter ist? Oder kann man sagen, kommt komplett drauf an, was du halt für Ausgaben so hast? Weil ich glaube, es gibt ja irgendwo auch diesen Tipping Point, wo vielleicht dann anderweitige Ausschüttungen besser wären, oder ist das ein Mythos?
Ja, also es ist eben so, dass der Effekt besonders deutlich wird, wenn der Gesellschafter zum Beispiel ein sicher Geschäftsführergehalt bezahlt, welches ja ca. bei 70.000, 80.000 Euro liegt.
Aber wieder knapp drüber
sind. Ja, weil ab dann beginnt der Spitzensteuersatz und der Solidaritätszuschlag setzt ein. Ja, dann, also bis zu diesem Gehaltslevel kann er jedenfalls die günstigen Einkommensteuersätze nutzen. Zusätzlich kann man ja in gewisser Weise auch für die private Lebensführung Dinge wie Dienstwagen und so weiter nutzen, ne, die eben dann, wenn man die zur Verfügung hat, dann braucht man ja keine Autos mehr, ne, im Prinzip, ja, dann oder weniger.
Also man beschäftigt sich dann auch damit, was kann ich quasi betrieblich angeben.
Aber ich meine, viele hängen natürlich auch vom privaten Lebensstandard ab, ne?
Ja. Ja, nee, ist ein interessant.
Aber der Effekt ist besonders deutlich, der Geschäftsführer sollte mindestens sich ein Gehalt, ein Geschäftsführergehalt von ca. 70.000, 80.000 Euro pro Jahr ausbezahlen, um eben die günstigen Einkommensteuersätze nutzen zu können.
Und dann darüber hinaus, wenn er nicht noch mehr braucht, dann die Holding nutzen.
Ja.
Und natürlich, da ist dann das Ziel, wahrscheinlich so viel wie möglich betrieblich irgendwie anzugeben, zu verwenden. Mhm. Ist es zum Beispiel denkbar, wenn ich eine Immobiliengesellschaft hätte, die in der Form von einer Holding oder eben nochmal daneben strukturiert wäre, die dann eine Immobilie kauft und ich wohne da drin und zahle Miete? Gibt es solche Konstellationen?
Möglich,
ja. Sind das Sachen, die ihr auch empfiehlt?
Das ist eher ungewöhnlich. Also so ist es ja meistens besser oder vorteilhaft, wenn private Immobilien, privat genutzte Immobilien, wenn man die eben auch im Privatvermögen hat, aber ist es, wenn eben das Cash im unternehmerischen Bereich ist, dann ist das auch nicht völlig auszuschließen, dann kann man das auch machen.
Nee. Ja, es gibt bestimmt viele Gestaltungsmöglichkeiten da. Ja,
also man muss sich das immer im Einzelfall ansehen.
Genau, ja. Und vor allem dann auch sich gut beraten lassen. Ne? In solchen Fällen merkt man dann, oder kann man, glaube ich, auch die ganz Guten von den vielleicht nur Guten unterscheiden, die gerade auch, was natürlich dein Ansatz ist, gestalterisch tätig zu sein, so findet man ja nicht mehr allzu oft. Ja, vielleicht sagst du noch mal ein, zwei Worte dazu, wie so euer Ansatz ist dann auch in der Beratung, weil ich glaube schon, dass ihr da vielleicht ein bisschen anders tickt als andere, gerade auch mit deinem Hintergrund, aus rechtlicher Sicht Dinge regeln zu können. Wie wichtig sind vielleicht auch Verträge für eben die Ausgestaltung?
Ja, also die rechtliche und zivilrechtliche, vertragsrechtliche Sicht ist entscheidend, ja, für eben das Aufsetzen von solchen Strukturen und allgemein für unternehmerische Strukturen. Und wie es Berti schon gesagt hat, also wir sind Rechtsanwalts- und Steuerberatungskanzlei und können deswegen ein komplettes Servicepaket für die Mandanten anbieten, also Steuerstruktur, Steuergestaltung, Verträge und rechtssichere Verträge, um diese Strukturen umzusetzen und laufende steuerliche Begleitung. Das sind die Dinge, die man da benötigt und das können wir komplett anbieten. Wir haben auch in unserem Mandantenkreis viele, viele jüngere und dynamische Unternehmer, die stark wachsen und auch solche Strukturen nutzen. Und vor dem Hintergrund haben wir da auch sehr viel Erfahrung, ja.
Nein, ihr passt da auch zu uns sehr gut oder wir passen zusammen, weil ich glaube, dieses Interdisziplinäre hat Zukunft und anders wird zukünftig nicht mehr funktionieren, als eben, dass alle Player, die so ein Unternehmer oder Unternehmen begleiten, zusammenkommen, miteinander arbeiten.
Ja.
Und da gehört einfach Recht, Steuer, aber auch finanzielle Planung ist einfach, ja, das ist natürlich, was die Leute beschäftigt.
Das sind die wesentlichen Punkte, wenn da ein Element fehlt, dann hat man da eben ein unvollständiges Beratungspaket und hat da am Ende des Tages möglicherweise ein Problem, ja. Also es gehört ja alles dazu, alle Elemente sind wichtig.
Genau.
Und das können wir alles so anbieten zusammen.
Ja, und ich glaube, viele unterschätzen den Punkt, dass sie mit ihrem operativen Geschäft so belastet sind und vielleicht die wenigsten bringen drei Sachen zusammen, wie eben Zeit für diese Themen, Lust, aber auch Expertise. Also wenn eins dieser Themen für einen irgendwie ja als nicht gegeben angesehen wird, dann muss man sich da auch Hilfe holen. Und ja, ich glaube, dass ihr, wir und natürlich auch bestimmt andere da draußen einen ganz guten Job machen. Und ja, ich freue mich sehr, dass du heute da warst. War eine sehr coole Folge. Bestimmt vieles dabei für euch da draußen. Nehmt einiges mit. Und wenn es nur das ist, dass sobald eure Einkünfte, euer Gewinn die Lebenshaltungskosten übersteigen, dann, oder wie hast du es genannt?
Ja, also so kann man sagen. Genau. Ja, also wenn der unternehmerische Gewinn den persönlichen Bedarf übersteigt, ja, dann ist das die richtige Struktur. Dann sollte man sich mit solchen Themen befassen, um die Vorteile zu genießen, ja.
Das war das Schlusswort. Danke dir, Wilfried.
Ja, danke dir.
Hat Spaß gemacht.
Ja, danke.
So, das war die Folge mit Dr. Wilfried Kraus. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen und ihr habt euch hier die ein oder andere Idee mitgenommen. Falls ihr mehr Informationen zu ihm und seiner Kanzlei haben möchtet, dann verlinken wir euch entsprechendes in der Beschreibung. Außerdem hat er mir erzählt, dass die Kanzlei gerade dynamisch wächst. Es werden neue Räumlichkeiten bezogen und da suchen sie noch kompetente und interessante Kollegen, die sich mit dem Bereich Unternehmenssteuerrecht auskennen und sich da zu Hause fühlen. Wenn ihr da Interesse habt oder jemanden kennt, für den das interessant sein könnte, dann gebt diese Info gerne weiter. Meldet euch einfach unkompliziert. Auf der Website findet ihr die Kontaktdaten. So, jetzt haben wir von Shuttle Capital, wie viele von euch bereits wissen, ein Paper verfasst zum Thema exklusives Wealth Management für Unternehmer und Selbstständige. Und auch hierzu findet ihr einen Link in der Beschreibung. Schaut mal rein, lasst euch inspirieren. Bestimmt was Spannendes und Interessantes dabei. Schön, dass ihr dieses Mal dabei wart. Bis demnächst, euer Berti.